Takt und taktlos. Ein Podcast von Hanna Schmidt und Axel Brüggemann.
Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Takt und taktlos. Wir haben jetzt einen Monat ausgesetzt, aber hier sind wir wieder. Axel, wie geht's dir?
Wunderbar, wunderbar. Ich hatte einen tollen Monat, obwohl du nicht da warst, ja? Aber es war ja auch so viel los. Und jetzt sitze ich hier irgendwie zwischen Bremen und Hamburg und bin gerade bei Proben für Peter und der Wolf. Am Wochenende ist Premiere, wer noch kommen will. Peter und der Wolf auf St. Pauli, da geht es um Mucki Pinsner und um Prokofjew, also um einen Serienmörder vom Hamburger Kiez und natürlich um die alte Geschichte. Das mache ich mit Oma Meyer-Welber und da sind wir mitten in den Proben und ich bin eigentlich schon wieder auf dem Sprung. Wie geht's dir?
Spannend. Mir geht's gut. Hier ist von Winterpause nichts zu spüren, würde ich mal sagen. Der ganz normale Hustle kickt. Ich war schon in Hamburg bei Monsters Paradise von Elfriede Jelinek und Olga Neuwirth.
Kurze Einschätzung, interessiert mich. Also wir sind unter anderem in Trumps Weißem Haus. Es gibt ein Monster, Gorgonzilla, das Trump bekämpft. Und das ist eine Oper von Olga Neuwirth, nur um das die Leute mitzunehmen, die komponiert hat. Und von Elfriede Jelinek, die das Libretto geschrieben hat.
Und Tobias Kratzer hat es inszeniert. Und das war die Uraufführung in Hamburg an der Staatsoper. Und die Geschichte ist so ein bisschen, da werden ja zwei Vampirinnen, die auch absichtlich so aussehen wie Olga Neuwirth und Elfriede Jelinek, Vampi und Bumpy, auf die Welt stürzen, hinab auf die Welt und sehen diese Welt regiert von einem Königpräsidenten, der sehr an Trump erinnert und halt im Libretto und in der Musik so ansatzweise und auf der Bühne dann ganz plakativ. Also er wird dann aufgeblasen zu einem Riesenbaby mit einem winzigen Kopf und so weiter und so fort.
Dicker Windel, genau.
Ja, genau. Und ich habe das Gefühl gehabt, das war ja so viele fanden es so ein bisschen zu plakativ, aber ich fand es eigentlich ganz interessant, weil das auf mich so wirkte, wie es ist so eine Kunst, die eigentlich aufgegeben hat, die eigentlich sagt, scheiß drauf.
Wir haben ja heute noch Amerika-Schwerpunkt, also die Grundfrage ist ja, wie bekämpft man eigentlich so jemanden wie Donald Trump und muss ein Monster bekämpfen, ist glaube ich immer Tobias Kratzers Frage gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich total gefreut auf diesen Opernabend, muss aber auch eingestehen, ich habe mich dann zwischenzeitlich, da habe ich gedacht, da kannst du aber auch noch ein bisschen was streichen. Grundsätzlich finde ich die Diskussion auch gut. Ich fand sie, aber wie gesagt, wir diskutieren ja gleich noch über Amerika, auch zum Teil sehr plakativ und frage mich, ob man damit wirklich noch Trump 2 entgegensetzen kann oder ob das nicht eigentlich eine Oper ist, die auf Trump 1 reagiert hat. Ich glaube, die Oper kann da andere Wege finden, als diese wirklich oft wortwitzig plakativen Späße über den Präsidenten, der da tatsächlich dabei ist, sowas wie eine.
Aber das meine ich tatsächlich mit, sorry, dass ich dich unterbreche, das meine ich tatsächlich mit, das ist eine Kunst aus meiner Sicht, die sich so inszeniert, als hätte sie schon aufgegeben. Also als wären wir schon viel, viel tiefer in einer faschistischen Diktatur drin. Also diese Kunst gibt ja keine Utopie mehr, die widerspricht nicht. Dieser Protest, der sich da inszeniert, ist ja maximal harmlos. Und das ist etwas, was mich erinnert so ein bisschen an diese Gaukeleien an Königshöfen und so. Also auf mich wirkte das so, als sei das tatsächlich Absicht gewesen, um zu sagen, so, das ist die Dystopie am Ende, auf die man hinzusteuert, wenn man jetzt nichts macht.
Ja, das ist ja auch so, ne? Die Wampi und Bumpy fahren dann auf dem Floß aufs weite Meer, es ist alles dystopisch. Es ist ein Abend, bei dem ich viele Fragen habe, bei dem ich auch irritiert war, bei dem ich mich ein bisschen gelangweilt habe, aber am Ende trotzdem auch sagen muss, super, dass sowas da passiert. Das Ding war voll, die Leute haben geschmunzelt, sie haben trotzdem diskutiert, so wie wir jetzt. Also dafür ist Oper da und am Ende war es eine gegenwärtige Oper in unserer Zeit, über die auch wir ja jetzt streiten. Also von daher weiter so.
Aus meiner Sicht geiler Text und ganz, ganz tolle Musik.
Leute, geht hin und diskutiert selber drüber. Ja, genau.
Damit hätten wir nicht gerechnet.
Der neue Intendant des Luzern Festivals, Sebastian Nordmann, hat sich für seine erste Saison ein ganz spezielles Motto ausgesucht, nämlich American Dreams. Da kurz als Hintergrund einmal, also das Luzern Festival ist ja eins der vielleicht renommiertesten Klassikfestivals in Europa. Es findet jedes Jahr im Sommer statt, über 5 Wochen. Dazu gibt es noch ein Kurzfestival im Frühling und im Herbst, aber das Sommerfestival ist so das zentrale Event. Und vorher hat eine komplette Ära lang, 25 Jahre, Michael Häfliger das Festival geleitet und hat es jetzt sozusagen an die nächste Generation übergeben. Und es gab auch unter Häfliger schon in der Vergangenheit ein paar ich glaube, da haben wir auch mal drüber geredet, ein paar fragwürdige oder fragwürdig verkaufte Mottos. Ja. Also das ist so gesehen in Luzern nichts Neues.
Haben wir uns nicht da sogar kennengelernt in so einer Diskussion, Online-Diskussion über die Zukunft des Musikjournalismus?
Das kann sein, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich ging es um dieses, entweder um dieses Prima-Donna-Motto von 2016, wo es um Dirigentinnen ging, oder dieses Diversity-Motto von 2022, was so auf mich so von außen ein bisschen wirkte wie so Woke-Washing eigentlich, also so Marketing, das halt so auf so einen diversitätssensiblen Trend aufspringt, aber so im Hintergrund an den Strukturen eigentlich nichts viel ändert. Aber bei Heffleger hatte ich das Gefühl, dass das sich so entwickelt hat, dass er irgendwann an einem Punkt angekommen ist, wo ich dachte, so er hat das... Es ist nicht ausschließlich und nur komplett Walkwashing, sondern so ein bisschen passiert trotz allem. Aber jetzt macht halt Sebastian Nordmann sein erstes Festival und überschreibt das halt fett mit dem Titel American Dreams. Und da, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich musste kurz schlucken, als ich das gelesen habe, weil ich habe mich gefragt, ist das jetzt Nostalgie, so die da also in einer extrem zerstörerischen zweiten Amtszeit so von Donald grab him by the pussy Trump? Und ist das so eine Sehnsucht nach einer Zeit, in der Amerika noch so der moralische große Bruder war, an dessen Schulter man sich anlegt? Oder soll das provozieren?
Man fragt sich auch, wann ist dieses Motto entstanden? Also haben die jetzt 5 Jahre vorher geplant, also noch in der Regierung Biden, und haben nicht abgesehen, dass jetzt Trump kommt? Oder haben sie das bewusst gemacht, weil es Trump gibt? Ich befürchte, man hat das einfach vorher geplant und vollkommen naiv, wirklich so mit diesen American Dreams, ey, da war doch mal was und so. Und wir haben doch Gershwin und 1890 oder so, keine Ahnung, ja. Und das ist ja auch alles gar nicht schlimm. Schlimm finde ich dann nur, oder irritierend tut mich dann, wie das verkauft wird, ja, weil, also auch bei Backstage, wir haben ja nachgefragt, haben gesagt, ey, ist das jetzt politisch oder nicht? Und dann antwortet Nordmann, nein, also politisch soll das hier überhaupt nicht verstanden werden, wir wollen das überhaupt nicht politisch diskutieren, also American Dreams ist doch die große Geschichte der amerikanischen Träume, und jetzt hört mal auf, da immer diese Politik reinzumischen. Und da muss ich sagen, ey, hast du den Schuss noch gehört? Ja, also wir reden über wirklich katastrophalste Bedingungen für freie Kunst in Amerika, und dann wollt ihr in Zürich ernsthaft in der Schweiz ein Festival machen mit American Dreams und nicht politisch sein? Hackt's noch?
Vor allem haben sie haben ja unter anderem Amanda Gorman eingeladen. Also du erinnerst dich, ne, die schwarze Poetin, die bei der Inauguration von Joe Biden dieses krasse, hoffnungsvolle, widerständige Gedicht vorgelesen hat, The Hill We Climb. Und ich frage mich, also in einem Jahr, in dem Donald Trump die Zone mit Shit flutet, also wir müssen jetzt gar nicht aufzählen, was er alles gemacht hat, so, aber auch nicht in den 1-2 Jahren davor, wenn wir jetzt mal sagen, das ist davor geplant worden, meinetwegen. Davon mal unabhängig, so der American Dream an sich ist ja auch niemals unpolitisch gedacht gewesen. Das ist ja ein peak politisches Konzept.
Absolut. Nein, es heißt ja auch Dreams, ne? Also das kann ich dann schon nachvollziehen. Also es gab den Black Dream of Martin Luther, es gab den weißen Ku Klux Klan Dream, es gab auch einfach den 50er Jahre Hausfrauen Dream und den Cowboy Dream von irgendwas. Also das kann ich schon verstehen, dass das ein Land der Dreams, also der Pluralträume ist. Und dass man das auch verhandeln kann und sagen kann, was ist denn, kommt aus diesen vielen Träumen eigentlich auch ein Traum zustande und sowas. Das verstehe ich schon, aber also wenn ich da jetzt sehe, wie in Amerika mit Kulturschaffenden umgegangen wird, und ich muss echt sagen, Last Man Standing, sag ich jetzt wieder als alter weißer Mann, ist aber da irgendwie Bruce Springsteen, ja, mit seiner Ballade, da finde ich wirklich Nordmann. Wir sind nicht mehr bei der Deutschen Grammophon, ja, und wir haben auch das Konzerthaus in Berlin jetzt hinter uns gelassen. Jetzt hast du eins der größten europäischen Festivals.
Auf mich wirkt das so ein bisschen, also wie so ein, eigentlich ein Symptom für eine Klassikwelt, die sich jetzt gerade jetzt, wo sich die Welt in multiplen Krisen befindet und darin versinkt, jetzt gerne wieder zu so einem Rückzugsort zurückentwickeln möchte, der sie aber ja nie war.
Ja, aber selbst wenn sie es wäre, wenn ich Eskapismus will, dann ziehe ich mich doch jetzt nicht nach Amerika zurück, ja, dann kann ich ja sagen, Dreams of Music oder, keine Ahnung, irgend so ein CDU-Wahlslogan, der auch nichts bedeutet.
Irgendwie
ja.
Sowas. Ja, und dann kann man da sich zusammensetzen und sagen, man erzählt sich irgendwie Geschichten vom goldenen Zeitalter und so weiter und tut so, als wäre sowas wie Dreams, also überhaupt Dreams an sich, aber in dem Fall American Dreams, selbst wenn das im Plural steht, das ist doch vollkommen klar, worauf das referiert, als wäre das eine harmlose politische Utopie und eben nicht die Clownsfratze einer hyperkapitalisierten zivilisierten Welt, auf der wir, also bis auf ein paar Bonzen rum, wie die allermeisten Menschen auf diesem Planeten halt mies leiden. Ja, ist ja so, oder? Also aus meiner Sicht, der American Dream basically von Anfang an eine sozialdarwinistische Lüge gewesen. Da gibt es ja Bücher zu. Das ist, wenn man sich das anguckt, gerade jetzt im Jahr 2026, wir sind halt einfach an einem anderen Punkt als noch vor 100 Jahren.
Also da würde ich schon widersprechen. Also auch selbst wenn dem so wäre, wäre es ja ein Thema, das man nutzen könnte und das man reflektieren könnte. Ja, dann fragen wir wirklich, was ist denn dieser American Dream? Was sind die historischen Wurzeln? Welche Dreams gab es? Ich würde da tatsächlich widersprechen. Also es hat sich in der Entwicklung Amerikas ja schon wahnsinnig viel Träume von unglaublich diversen Gruppen eingemischt. Und ich glaube, die gab es schon in Amerika, vielleicht sogar tatsächlich mehr als in Europa. Aber genau diesen Streit könnte man da ja ausfechten. Mich stört vielmehr dieses Bild, was du gesagt hast, dass man da klassische Musik als Eskapismusort nimmt und dann auch noch den Amerika raufschreibt. Also das ist jetzt kein Ort, an dem ich mich zurückziehen möchte und ein bisschen dreamen möchte. Ja?
Tatsächlich. Also ich sehe das wie du. Es ist an sich eine interessante Wahl für ein Motto, würde ich sagen. Und das hätte man echt gut zu einem provokanten und zu einem interessanten und zu einem diskursiven Festival ausbauen oder umbauen können. Und halt gerade auch mit den Leuten, die eingeladen wurden. Aber jetzt, also nach dem Statement jetzt von ihm, also das war das, was es eigentlich für mich so ein bisschen komisch gemacht hat. Nach diesem Statement frage ich mich, ob das nicht einfach nur eine extrem unglückliche Idee gewesen ist.
Taktlos.
Ja, und wir bleiben in Amerika. Heute ist irgendwie tatsächlich ein bisschen Amerika-Schwerpunkt. Donald Trumps Amerika, ich habe es eben schon gesagt, wirkt sich auf die Kunst- und die Kulturschaffenden. Wir sehen das im Kennedy Center, immer mehr Absagen. Das ansässige Orchester, das ansässige Opernhaus in Washington müssen ausziehen. Donald Trump selber hat nun schlechte Ticketverkäufe gehabt und gesagt, ach weißt was, wir machen das ganze Ding mal erstmal zu. Dann fällt nicht so auf, dass da keiner mehr kommt und dass keiner mehr meine MAGA, Mega, MOGA, Muggelkultur da mehr sehen will. Dann haben wir gleichzeitig die Epstein-Files, in denen ein paar Musikerinnen, Musiker eigentlich, auftauchen. Weiß nicht, ob wir darüber reden müssen, weil ich glaube, das ist ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Ich habe da auch mal ein paar Namen eingegeben. Das ist dann schon, das muss ich ganz kurz mal eben erzählen, schon interessant, wer dann da auftaucht. Ich habe da einfach mal James Levine eingegeben, weil ich gedacht habe, da kommt mit Sicherheit was. Und dann kommen aber tatsächlich alle Newsletter der Metropolitan Opera, die sagen, ey, James Levine hat hier dirigiert. Und dann sieht man erstmal, was für ein Konvolut an Akten und Massen das ist, wenn da sogar jede Mail, jeder Newsletter von der Metropolitan Opera aufgelistet wird. Ja, also das ist ganz interessant. Aber nochmal zurück, also wir gucken auf Amerika und was ich nicht verstehen kann, ich habe es eben schon mal gesagt, der Einzige, der da wirklich aufsteht und mit Minneapolis, finde ich ziemlich coole, auch American Dream und amerikanisch geschichtsverwurzelte Ballade ins Netz gestellt hat, ist Bruce Springsteen. Was mich erstaunt, Hannah, ist, von Klassikkünstlerinnen und Klassikkünstlern höre ich so gut wie gar nichts.
Sehr, sehr wenig. Dafür im Gegenteil ein Donald Trump, der sich als Dirigent eines Orchesters inszeniert. Du hast das Bild gesehen, ne?
Ja, genau.
Also ja. Das hat mich auch verstört, aber auch irgendwie nicht gewundert, dass er sich jetzt ausgerechnet auf die Klassik stürzt, um sich da selber als ein Genie zu inszenieren, dass er als Dirigent mit kleinsten Handbewegungen die Handlung von zig Menschen und basically auch dem Publikum ja anführen und lenken kann und dann genau in dieses Orchester halt einfach da seinen Hofstab reinsetzt. Also
da muss man sagen, es ist ein Künstlerfreund von Donald Trump, der dieses John Bild McNaughton, gemalt hat. Ne? Ne? Donald Trump vor dem MAGA, genau, Orchester, in dem dann an den prominenten Instrumenten auch prominente Leute sitzen, also ganz vorne an der Harfe, ich weiß nicht, warum die da vorne steht, seine Pressesprecherin, natürlich J.D. Vance erste Geige, Melania in der zweiten Reihe der Cello-Spieler. Seine Söhne sind alle am Kontrabass und geben den Rhythmus an und der Einzige mit einer E-Gitarre mittendrin.
Und Sonnenbrille.
Und Sonnenbrille ist Elon Musk. Also das sagt ja auch schon viel für die Besetzung.
Ja, total. Ja. Und also dieser Künstler, ich habe dann auch nochmal nachgeschaut, wer das eigentlich ist, ne? John McNaughton heißt
Anführungsstriche,
ein christlich-konservativer rechter Propagandamaler, der so ganz naturalistisch und verklärt malt und das erinnert halt total an so naiven Realismus oder tatsächlich an Nazikunst, wie von einem Wilhelm Sauter oder Werner Peiner oder so.
Ja, da sieht man natürlich, auf wie vielen Ebenen Kultur bei der Etablierung eines Systems, das demokratische Regeln Stück für Stück aushebelt, spielt. Ja? Nochmal, wir haben das im Kennedy Center gesehen. Ich meine, das Kennedy Center könnte man ja sagen, ey, das ist irgend so ein, naja, war nie jetzt irgendwie das große Haus irgendwie. Ja? Aber das wird zu einem Kampfplatz für Kultur. Dann gleichzeitig diese Gemälde oder was du sagst, diese Propagandakunst. Ja? Das ist ja auch das, was Donald Trump bei Instagram oder auf True Social bei ihm macht. Es sind ja andauernd ikonografische Bilder, die da in die Welt gesetzt werden. Also wir kämpfen tatsächlich auch in Amerika um die Deutungshoheit von Kunst und Kultur. Und das, was mich dabei wirklich irritiert, ist die Stille, die aus dem, was wir doch Hochkultur nennen, kommt. Ja, also das befremdet mich wirklich sehr.
Ja, und auf der, also ich finde, da passt es auch wiederum zu dem American Dreams Motto in Luzern, weil ich das Gefühl habe, dass sich gerade diese Kunst jetzt, wo es wirklich anfängt zu kriseln und schwierig zu werden, so die Augen und die Ohren zuhält und sich so zurückziehen möchte in so eine Art Wolke und halt wartet, bis es vorbei ist. Und das wäre ja auch jetzt nicht das erste Mal, also gerade so klassische Musik ist jetzt nicht irgendwie der genuine Ort des Widerstands zu politischen oder faschistischen Umbrüchen gewesen und so weiter. Da gibt es auch interessante Texte zu tatsächlich, die das nochmal aufdröseln, die können wir euch dann in die Beschreibung packen. Aber das ist tatsächlich etwas, wo ich mich frage, ob wir da nicht... Also ob da jetzt sozusagen wieder wir in ein Muster zurückkippen, in das wir schon häufiger zurückgekippt sind, oder ob da doch noch ein paar Leute noch die Kurve kriegen könnten, möglicherweise.
Ja, was erwarten wir? Ja, also es gibt ja die Leute, die hinfahren, Anne-Sophie Mutter, Franz Welser Möst und Co., die sagen alle, ey, wir müssen da hinfahren, weil in der Kultur, die wir leben, sind ja noch die mager Widerständler. Und wenn wir die nicht bespielen mit unserer klassischen Musik, dann ist eh alles aus. Ja? Also gerade jetzt ist es ja wichtig, dass wir da hinfahren. Das ist die eine Argumentation. Dann gibt es solche Leute wie Hilary Hahn, finde ich übrigens eine tolle Geigerin und ist jetzt zurück, hat ihre Krankheit überwunden, sagt aber als erstes ein Konzert im Kennedy Center ab, aber nicht, weil sie sagt, ich habe keinen Bock in Trumps Kennedy Center aufzutreten, sondern sie sagt einfach, ich trete da nicht auf. So. Und also es fehlt sozusagen das Statement darum. Ja? Und das ist so vehement, die Leute, die da hingehen, argumentieren, warum es wichtig ist, da hinzugehen, so wenig vehement argumentieren die Leute, die sich eigentlich ausschalten aus dem System. Und das erinnert mich dann schon irgendwie an so eine innere Emigration, in die die Leute da gehen. Vielleicht warten die, dass sie alle nach Luzern zum Festival gehen können, um da aufgenommen zu werden und Asyl zu bekommen oder so. Aber es ist so eine Vakuumstille, wo ich denke, Leute, das ist ja krass, was ihr da macht. Ihr zieht euch wirklich zurück, ja, und hofft, mit Beethoven überleben zu können.
Und da ist das vielleicht ein Punkt erreicht, an dem wiederum das Publikum an deren Stelle vielleicht etwas überreagiert.
Mutig, mutig.
Das ist jetzt ein Beispiel aus dem Schauspiel, aber ich fand das wirklich super interessant. Bei der Premiere des Stücks Katharina oder von der Schönheit Faschisten zu töten im Schauspielhaus Bochum hat es einen Eklat gegeben, inklusive halt so richtig, wie man das von vor 100 Jahren kennt aus der Pariser Avantgarde mit Handgreiflichkeiten und Tumult und so weiter. Das Stück ist von dem portugiesischen Autor Tiago Rodrigues und das ist ein super provokant geschriebenes Stück. Also kurz als Einordnung, da geht es um eine Familie, in der es Tradition ist, dass jedes Jahr ein Mitglied dieser Familie einen Faschisten tötet. Der sitzt halt, das ist dann da in Bochum so inszeniert als so ein Abendessen und da sitzt dieser zu tötende Faschist schon gefesselt und geknebelt mit am Tisch. Und da ist halt jetzt die Tochter, die Sarah, dran. Die tut sich aber schwer damit und sie erschießt diesen ihr zugeteilten Faschisten nicht. Und der bekommt dann stattdessen am Ende einen Monolog und dieser Monolog ist lang, das sind 15 Minuten. Das ist wirklich schwer anzuhören. Und das war jetzt die deutsche Erstaufführung in Bochum. Und da ist es eben während dieses Monologs extrem abgegangen. Also da haben Leute wohl dazwischen gerufen, haben es skandiert und am Ende sind wohl auch welche auf die Bühne gegangen und wollten den Schauspieler des Faschisten, den Ole Lagerpusch, wohl von der Bühne runterzerren. Ich sage an der Stelle kurz, es klopft gerade, über mir zieht jemand Neues in die Wohnung ein, also lasst euch nicht irritieren. Es wurde aber zum Glück niemand verletzt, also es kam auch keine Polizei. Es hat dann wohl ein Kollege dem Schauspieler geholfen und dann hat die Dramaturgin noch versucht, das Publikum so nach einer Viertelstunde versucht, verbal zu beruhigen. Aber wie auch immer, das hat es echt lange nicht gegeben. Was denkst du dazu?
Ja, ich finde diesen ganzen Diskurs unglaublich spannend, weil in diesem Beispiel geht es ja darum, dass offensichtlich irgendwann während der Aufführung für das Publikum die Selbstverständlichkeit verloren gegangen ist, dass man jetzt in einem Theaterstück ist. Ja? Also da ist der Transfer der Rolle zur Wirklichkeit geworden. Das heißt, der Nazi wurde dann wirklich zu einer Angriffsfläche für das Nazi-bekämpfende Publikum. Und das finde ich schon interessant. Da muss ja, das spricht ja erstmal für das Stück, dass sie es geschafft haben, dass das Publikum vergessen hat, dass es im Theater ist. Der Schauspieler wurde ja nicht als Schauspieler angegriffen oder Stück als Stück, sondern der Schauspieler wurde als Nazi, den er geschauspielert hat, angegriffen. Ja. Parallel dazu gab es ja noch ein paar andere Sachen. Also es gab diese Buh-Geschichte in Stuttgart, dort wurden die Meistersinger von Wagner aufgeführt und am Anfang des dritten Aufzugs, glaube ich, wurde eingespielt die Todesfuge von Celan, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, was dann auch während dieses Stück, dieses Gedicht eingespielt wurde, ausgebuht wurde. Und dann gab es noch diese Diskussion um Milo Rau und seinen Prozess gegen Deutschland, wo ja auch versucht wurde, die Theaterbühne, diesmal des Thalia-Theaters, zu einer realpolitischen beziehungsweise realjuristischen Auseinandersetzung um das AfD-Verbot zu machen. Und was all diese drei Aufführungen gemeinsam haben, und das finde ich interessant, ist, dass sie irgendwie auf unterschiedliche Arten versuchen, diese Wand einzureißen, dass da jetzt Kunst auf der Bühne stattfindet, sondern dass immer die Behauptung aufgestellt wird oder es passiert, dass die Realität, sprich das Publikum, ja, also die sind ja gegenüber der Bühne, tatsächlich zum Akteur wird. Und das finde ich erst einmal einen wahnsinnig spannenden Prozess, den wir jetzt gerne deklinieren können.
Total. Aber das finde ich auch deshalb so interessant, weil wir haben jetzt gerade über das Kennedy Center gesprochen und Trump und auch also das hängt damit dran, eine AfD, die ja auch laut Wahlprogramm eine Kunst instrumentalisieren möchte für ihre Propaganda tatsächlich. Also diese Grenzen verschwimmen ja im Alltag permanent und es besteht ja durchaus die Gefahr, dass in ein paar Jahren in Amerika, in Deutschland, wo auch immer, tatsächlich faschistische Kunst auf eine Bühne kommt. So. Und in dem Fall ist es jetzt, bin jetzt nochmal bei Bochum tatsächlich, das ist ja ein kritisches Stück. Also da geht es ja die ganze Zeit in so einem Stück geht es darum, wie gehen wir mit Faschismus um? Wie weit darf Widerstand gehen? Wie darf der sich ausgestalten? Wie kann der sich oder soll der sich ausgestalten? Und dann am Ende steht da ein Faschist auf der Bühne, ein Gespielter, und spricht 15 Minuten Richtung Publikum. Das heißt, das ist ja basically eine Aufforderung an das Publikum. Was macht ihr denn jetzt? So. Und das ist deswegen, dieser Widerstand aus dem Publikum hat so am Anfang, glaube ich, hatte das so ein bisschen was Performatives eigentlich. Aber als dann nachher die Leute auf die Bühne gegangen sind. Das fand ich unglaublich spannend. Also sozusagen der Theaterraum, den zu verstehen als einen Ort, an dem ein Publikum seine Reaktion oder seinen eigenen antifaschistischen Widerstand erproben kann und die eigene Reaktion eben hinterfragt, dieses, was man ja sonst macht, dieses Stillsitzen bleiben und Klatschen. Und wenn man halt so das Gefühl hat, hier kippt gerade was im Land, hier kippt gerade was auf dem Kontinent und in der Welt, also die politische Lage kippt in eine autoritäre, vielleicht faschistische Richtung. Man verzweifelt daran, dass es so wenig Widerstand gibt. Du hast gerade gesagt, es ist so leise in den USA. Also warum macht niemand was? So, man fühlt sich auf den Straßen, bei den Gegendemos, bei der politischen Arbeit, in den selbstverwalteten Räumen und so, man fühlt sich super alleine und dann entlädt sich das in so einem Setting.
Amerika, nimm dir ein Beispiel an Bochum. So sieht es nämlich aus.
Ja. Also natürlich fließen ja Kunst und Realität immer irgendwo zusammen. So, und hier hat eben ein Faschist das letzte Wort tatsächlich. Nur es ist eben diese Reaktion eines Publikums, das aus einer Welt kommt, in der man das Gefühl hat, es wird zu wenig gemacht, steht dann in so einem Moment auf eine performative Weise vielleicht auf und sagt, so hier in diesem Raum zumindest, werde ich gerade aufgefordert, was zu tun, also tue ich das jetzt mal so da draußen. Das Gefühl ist, mein ganzer Widerstand bringt nichts.
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch das Tolle, was Kunst kann und was Kunst von der Wirklichkeit unterscheidet, also gerade wenn man dir auf Insta und was weiß ich verfolgt und weiß, was für einen antifaschistischen Geist du hast, ja, gehst du ja trotzdem auch ins Theater und dort weißt du, musst du etwas aushalten, ja, weil wir wollen ja eben nicht den Eskapismus haben, sondern wir wollen ja das Theater haben, das uns auch provoziert, das uns an unsere Grenzen führt, das uns eventuell am liebsten auch außerhalb des Theaters zum Handeln auffordert, ja, also ich soll nicht dem Schauspieler in Bochum einen auf die Rübe hauen, sondern ich soll eigentlich rausgehen und den Faschisten einen auf die Rübe hauen, ja, so, also dieses Theater wollen wir ja. Und dafür müssen wir ja ein Theater haben, was sozusagen auch uns, als die wir denken, richtig zu handeln, herausfordert. Ja, also das finde ich schon ganz wichtig. Also da dürfen wir uns, das ist wesentlich spannender als ein Bestätigungspublikum, so ein, und da sind wir jetzt bei Milo Rau eigentlich, ne, der ja eigentlich so ein linkes Bestätigungspublikum Theater macht und sagt, ey, chillt Leute, wir sind alle hier, was dann dazu führt, dass Julian Reichelt auf Nios ein Foto, ein Screenshot aus dem Publikum zeigt und sagt, guck mal hier, das ist die deutsche Gesellschaft, die sich alle im Recht fühlen, ja. Und dann finde ich, ist das tatsächlich dieser Prozess gegen Deutschland, ist das negativ zu dem Bochum-Beispiel, weil wir da dann nämlich sehen, wie sich die Rechte innerhalb des legitimen Theaterrahmens, der da aufgeführt wurde, selbst inszeniert. Ja, also dass ein Martenstein in seiner Rede sagt, das AfD-Verbot ist undemokratisch und nicht die AfD und damit auch die öffentliche Meinung gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir lernen an diesem Beispiel, dass die Rechte die alte Kunst des Theaters, nämlich die Kunst der Inszenierung, wahnsinnig gut beherrscht und dass wir sie nicht unterschätzen dürfen, lieber Milo Rau.
Ja. Was natürlich, also was mir jetzt an der Stelle noch wichtig ist, ist natürlich, dass, deswegen habe ich gerade so von Performance gesprochen, dass sich natürlich dadurch, dass es eben so aus der Realität ins Theater kippt und aus dem Theater in die Realität hineinwirkt, man guckt sich ein antifaschistisches Stück an und legt dann zu Hause die Hände in den Schoß, das kann es ja nicht sein, ne? Also dass sozusagen man das auf einer Alternativbühne dann einen Widerstand erprobt und dann aber weiter später, also im Alltag, dann aber nichts mehr tut, weil man denkt sich, naja, ich habe ja in Bochum dagegen gerufen oder ich war ja bei Milo Rau, so, dass das eben nicht passiert.
Das reicht nicht, Leute. Und das wusste schon Bertolt Brecht.
Ja, eben. Und im Worst Case wäre das dann halt eine andere Form von Eskapismus, wo man sich vor sich selber ein wenig inszenieren kann als Widerstandskämpferin, ist aber eigentlich nicht ist, weil da draußen in der Welt hat man dann zu große Angst oder so.
Aber dieses Theater, und das ist schon erstaunlich, ja, also wenn wir eben jetzt Bertolt Brecht und sowas, das ist ja genau das kennen wir ja, ja, und das erkennen wir aus den 20er Jahren, und das ist auch etwas, was mich, Hanna, mich oft wundern lässt, dass da die Spiegelbilder auch in der Kultur erschreckend ähnlich sind und dass wir auch in der Kunst wieder die gleichen Reflexe haben, dass wir gleich reagieren und das hat schon mal nicht geholfen. Also vielleicht sollten wir noch mal eine Runde nachdenken, ob wir der Kunst nicht noch eine andere Möglichkeit geben können.
Taktwechsel.
Wo reden wir eigentlich noch über die klassische Musik, habe ich mich diese Woche gefragt. Und zwar war ich auf der Avant-Première, das ist immer zur Berlinale parallel, eine Veranstaltung der Filmschaffenden aus dem Bereich der klassischen Musik. Das heißt, da kommen unterschiedliche Sender, ZDF, Arte, Dreisat, aber auch NHK und was weiß ich was alles. Da kommen Produzenten, die eben Konzerte aufzeichnen weltweit oder die Dokumentation machen. Und das ist so ein Markt, so ein Insider-Markt, wo man Angebote macht und Sachen kauft. Und ich bin da seit 15 Jahren und irgendwie, das sind die gleichen Gesichter, die gleichen Ideen, die gleichen Stände und letztlich auch die gleichen Filme, die angeboten werden seit 15 Jahren. Das ist so eine Erkenntnis, die ich gehabt habe. Das zweite ist, und da geht meine Frage an dich, Hanna, als Heavy-Userin wahrscheinlich von sozialen Medien, dass da auch die öffentlich-rechtlichen Medien auf diese, ich glaube, wir haben schon mal einmal angestreift, Influencer wie Luis, diesen Klavierspieler, der jetzt irgendwie auch eine eigene Doku bei der ARD gekriegt hat, weil er parallel ein Wirtschaftsstudium und ein Musikstudium gemacht hat und überhaupt so. Und dann gibt es noch den Konrad, den habe ich bis heute nicht verstanden, diesen Erklärer da. So, und das ist ja ein anderes Medium, dieses Instagram. Da denke ich ganz oft, Landschaft, das dringt auch nicht richtig durch. Ja, also in der Zeitungslandschaft spielt klassische Musik kaum noch eine Rolle. Wir schaffen ja extra schon Inseln wie Backstage Classical oder sowas, dass wir überhaupt noch einen Diskursraum haben, wo wir täglich über klassische Musik reden können. Wo findet für dich der öffentliche Diskurs über Klassik statt?
Also ich gehöre tatsächlich zu denen, die wirklich die noch in den klassischen Feuilletons liest. Und die in den Radios für mich tatsächlich viel, wobei das auch hier und da etwas weniger geworden ist. Es gibt diskursive Sendungen nach wie vor, was ich super toll finde, wo Kommentare gesendet werden, wo diskursive Sachen gemacht werden, wo auch versucht wird, einen Diskurs selber zu shapen oder auch Themen auch auf eine Agenda zu setzen, also mit so Reihen wie jetzt Komponistinnen im Fokus oder so vom WDR, solche Geschichten zum Beispiel. Das findet, da ist für mich der Ort, an dem es tatsächlich stattfindet. Und in sozialen Medien bin ich so ein bisschen, das finde ich, es gibt super lustige Meme-Accounts, die ich gerne verfolge, wo ich mich jedes Mal irgendwie freue. Das ist für mich eine Form von Diskurs über Klassik, ist es aber wenig. Ich muss sagen, dass auch zum Beispiel das, was du jetzt gerade angedacht hast, oder auch ein Opera Bird oder so, mich das in der Form nicht so sehr abholt, weil ich das nicht interessant finde.
Ja, es bleibt auch innerhalb dieser kurzen Zeitspanne dann ja. Das führt ja nirgendwo weiter hin. Also das ist das Einzige, wo ich Instagram versuche zu benutzen, dass ich da in den Stories wenigstens verlinken kann zu unseren Texten, wo es dann wieder eine etwas längere Auseinandersetzung gibt. Ja. Und was ich beobachte, ist, dass Kultureinrichtungen inzwischen selbst zu Medien werden. Also wir haben das ja schon lange gehabt mit der Digital Concert Hall, der Berliner Philharmoniker. Wir haben das dann gehabt mit dem Radio. Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich das ist, des Gewandhausorchesters. Also es gibt das Gewandhausradio online. Und jetzt gibt es mit Staatsoper TV von der Münchner Staatsoper ein Online-Angebot, die nicht nur ihre eigenen Opern streamen, sondern auch Dokus über die Entstehung, Backstage-Sachen, ein Kinderpodcast gibt es, glaube ich. Also ich finde es ja schon interessant, dass da aus dem Bewusstsein heraus, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber natürlich auch in den privaten Medien, so wenig über klassische Musik berichtet wird, die Veranstalter selber zu Medienproduzenten werden.
Und da finde ich, passieren aber auch wirklich auch so schon seit längeren Jahren, nicht nur eben auf jetzt schriftlicher Weise oder in Social Media oder so, sondern auch in sowas wie Spielzeitheften oder Festival, so diese Festivalhefte oder Festivalbooklets. Manchmal gibt es ja auch so Magazine, die Festivals rausbringen oder einzelne Orchester oder so. Das finde ich auch extrem spannend, weil da finde ich, da sind teilweise so gute Texte drin, so kluge Gedanken und dann auch Sachen, die dann verknüpft sind jeweils mit dem Programm. Also das ist natürlich auch eine Form von, also für mich eine wichtige Form öffentlichen Diskurses über klassische Musik, die tatsächlich dann aber an diesen Orten selber stattfindet. Also man ist dann meinetwegen bei einem Podiumfestival oder in Davos oder wo auch immer und hat entsprechend die Hefte gelesen, sind gerade in zeitgenössischer Musik, bei Donaueschinger Musiktage oder sowas, wo es auch immer dann halt eine Diskussionsrunde gibt, wo es immer diese moderierten Talks gibt, wo die Texte, die die KünstlerInnen selber zu ihren Werken schreiben, auch diskutiert werden. Rauf und runter, überall im Publikum, bei den Leuten, die da sind. Das ist aber, natürlich ist das eine Form von öffentlichem Diskurs, aber das ist ja dann tatsächlich erreicht, ist wirklich eine sehr, sehr kleine Gruppe. Und ich bin dann immer super froh, weil wo wird es dann wiederum gecovert? Also auch auf eine entsprechende Weise, die auch lang genug ist, im besten Fall. Das sind dann nach wie vor die Klassikradios und die Feuilletons, die sich dann das tatsächlich noch gönnen oder die sich dann einzelne RedakteurInnen, die sich dann dafür einsetzen, die sagen, wir nehmen das jetzt aber mit. Das ist wichtig und wir machen das. Wir geben dem jetzt den Platz und sprechen darüber.
Aber weißt du, was mein Problem damit ist? Das ist auch ein Phänomen, was ich beobachte, dass Journalistinnen und Journalisten dann tatsächlich auch zu bezahlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Opernhäuser werden, über die sie ja eigentlich kritisch berichten sollen. Und wir nehmen Transparenz am Donnerstagvormittag auf. Also heute tobt die Entscheidung rund um die Salzburger Festspiele. Wird Markus Hinterhäuser Intendant bleiben oder nicht? Und dann habe ich in den letzten Wochen einfach gesehen, ganz viele Leute, die sich öffentlich für Hinterhäuser in den Medien eingehalten haben, Simon Strauß von der FAZ zum Beispiel, die sind selbst auf der Payroll der Salzburger Festspiele. Und da wird für mich dann sozusagen wirklich fraglich, wie unabhängig eigentlich dieser Klassikjournalismus noch ist, wenn wir alle nur noch für diese Medien arbeiten, weil es eigentlich gar keine klassischen journalistischen, kritischen, investigativen und auch die Missstände beleuchtenden Medien mehr gibt. Und da habe ich ein großes Problem. Also da sehe ich schon, dass viele Journalistinnen und Journalisten einfach auch heutzutage zu mehr als 50% von Programmhefttexten leben, als von ihren eigentlichen Zeitungsartikeln oder
das
ihren eigentlichen Radiosendern.
Das ist total wahr. Ich möchte dir aber widersprechen an dem Punkt, dass es einfach gar keine investigative oder ernsthaft wahrzunehmende unabhängige journalistische Arbeit mehr gibt. Weil natürlich das Problem, und das ist, glaube ich, im Journalismus generell oder jetzt gerade auch in unserer Nische, ist es so, dass es einfach von Radiobeiträgen, CD-Rezensionen und Opernbesprechungen und Interviews und Porträts allein lässt sich tatsächlich nicht leben. In meinem Fall zumindest nicht.
Ja, das ist das Problem.
Und
ja.
Genau, aber das Ding ist, man kann ja trotz allem, und das würde ich sagen, das ist dann vielleicht auch wirklich da jetzt wieder eine konservative Einschätzung und so, aber dass das ziemlich klar ist, wenn ich zum Beispiel für ein Festival einen Text geschrieben habe und das kommuniziere ich dann auch so, es ist dann in dem Fall klar, dass ich über dieses Festival nicht berichten kann und dann werde ich das auch nicht tun.
Das also, machst du nicht, aber das ist bei vielen anderen, gibt es diese Transparenz nicht. Also wenn ich mich für einen Intendanten aus dem Fenster lehne, der mich in der vorletzten Saison noch mit 2 Aufführungen gebucht hat, dann muss das ja irgendwo notiert werden in einem seriösen deutschen Zeitung, oder? Wird aber nicht. Also das ist nicht, es ist nicht mehr gang und gäbe.
Auch nicht
und ich
immer.
Glaube, das ist schon spezifisch für diesen Kulturberichterstattung. Also es ist in der Wirtschaft oder in der Politik undenkbar, dass Robin Alexander nebenbei noch für das CDU-Parteitagsmagazin schreibt oder sowas. Ja, das ist undenkbar.
Ja, das ist, genau, aber das würde ich sagen, das ist, steht nochmal tatsächlich auf einem anderen Blatt. Aber wenn, also die Unterscheidung zwischen, man macht irgendwo Programmtexte und so, und sagt dann aber, ich werde dann aber tatsächlich über diese entsprechenden Konzerte nicht vorgeben, dass ich darüber journalistisch berichten kann oder ich lasse mich bezahlen, um zu irgendeinem Festival zu fahren, von dem Festival, um dann vermeintlich neutral über dieses Festival zu berichten, wobei Neutralität eh eine mehr, aber egal, das ist klar, es wird auch transparent gemacht, ich kenne das, ich kenne die Leute, die das machen, das betrifft uns alle in dem Fall.
Also ich habe das noch in keinem
das, was man machen kann, ist halt
Radio
tatsächlich
gehört
zu versuchen.
Und noch in keinem Beitrag in der Zeit oder in der FAZ unter dem Artikel gelesen, habe ich noch nicht.
Oh doch, das habe ich aber schon. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Die Idee ist ja tatsächlich zu versuchen, das zu trennen und zu versuchen, das transparent zu machen und sich halt einfach eine größtmögliche Unabhängigkeit zu bewahren in dem Fall. Und ich möchte wirklich niemandem unterstellen, dass da Leute bewusst drauf scheißen, so, sondern es gibt eine ganze Menge von MusikjournalistInnen da draußen, die einfach an sich den Anspruch haben, glaubwürdige JournalistInnen zu sein. Und diese Arbeit gibt es ja auch.
Sie müssen sich dann nur dementsprechend auch benehmen, ja, also sozusagen diese Transparenz haben. Aber gut, lass uns noch mal einmal zu dieser Frage, wohin geht das denn mit diesem Journalismus? Also wenn wir beobachten, dass das in den alten journalistischen Formen ausfadet, schaffen wir es wieder, ihn zurückzubringen, weil wir so wahnsinnig geile Texte schreiben? Oder müssen wir einfach auch akzeptieren, dass er woanders hinwandert? Wir haben schon gesagt, da wo er ist, Instagram, da funktioniert er ganz anders und mit kurzweiligeren und anderen Formaten. Wo geht er denn jetzt hin? Wo laufen Sie denn, Hanna?
Wo laufen Sie denn? Ich muss sagen, ich bin insofern optimistisch, als dass ich glaube, dass es nicht komplett ausbleichen wird. Ich glaube nicht, dass es vollständig verschwinden wird, solange es da draußen die Leute gibt, die sich in den Redaktionen dafür einsetzen, dass die Sachen stattfinden, wird das auch sein. Es wird einfach wahrscheinlich und nicht nur wahrscheinlich, sondern mit ziemlicher Sicherheit wird es nicht mehr die Größe und Prominenz und Wichtigkeit haben, wie andere Themenfelder so. Wir werden uns, glaube ich, einfach auf Dauer in der Nische einrichten müssen und dann alternative Formate finden oder unseren Lebensunterhalt dann in 10 Jahren auch wiederum auf eine andere Weise verdienen. Das ist möglich, dass das passiert. Ich sehe es aber tatsächlich so ähnlich, ich vergleiche es jetzt mit der Schallplatte. Die ist ja auch schon 1000 Mal totgesagt worden und sie existiert nach wie vor. Es gibt den Markt dafür, es gibt die Leute dafür. Es hat auch andere Formate gefunden. Das ist ja DJing, eine eine etablierte Kunst ist, mit Platten zu spielen und aufzulegen und auch das in der jungen Generation und so weiter. Es ist halt einfach aus dem Massenträger-Medium.
Soll ja sogar klassische Musikkritikerin geben, die das machen.
Soll es geben, habe ich gehört, ja. Es ist von dem Massenmedium ist es halt zu einem Nischenmedium geworden, aber es ist nicht komplett ausgestorben. Und da bin ich auch, was den Klassikjournalismus angeht, zuversichtlich. Und dass es halt sich einfach diversifiziert, dass es auf mehreren Plattformen stattfindet.
Das glaube ich auch, ja. Vielleicht schließen wir damit auch wieder den Bogen. Die Washington Post hat ihren letzten Musikkritiker rausgeschmissen. Ja, danke Jeff Bezos. Und gleichzeitig beweisen wir ja hier wenigstens, dass es auch eine Nische ist, auf der man diskutieren kann. Ihr könnt auch gerne mit uns diskutieren. redaktion@backstageclassical.com. Schreibt uns eure Gedanken zu unseren Themen oder eure Themen zu unseren Gedanken oder wie auch immer. Wir freuen uns. Wir werden zurückkommen. Ich steige gleich in den Zug und habe die vorletzte Probe vor der Premiere am Sonntag. Was machst du jetzt noch?
Ich werde jetzt an meinen Schreibtisch fahren und diesen Podcast schneiden.
So, damit die Nische lebt. Vielen Dank, Hanna.
Danke
dir, Axel. Ich wünsche euch allen draußen einen guten Tag.
Haltet
die Ohren still.
Takt und taktlos ist eine Produktion von Backstage Classical. Idee, Redaktion und Moderation: Hanna Schmidt und Axel Brüggemann. Sprecherin: Nicola Schubert. Tägliche Nachrichten aus der Welt der Klassik gibt es bei www.backstageclassical.com.